Heute Abend werden wir uns wieder mit einigen Aspekten menschlicher Beziehung, zwischenmenschlicher Beziehung befassen und gehen dazu in das 5. Buch Mose Kapitel 24. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wiedernehmen, da sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Groll ist das vor dem Herrn. Und du sollst das Land, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Punkt. Ja, genau das ist gemeint. Die Blöße einer Sache heißt es wirklich. Also etwas, was die Ehre, also was unehrbar ist, irgendwas Unanständiges. Na, was ist heute? Was stellst du dir heute vor? Was ist heute anders als früher?
Wenn sie total nicht macht, sich in Gespräche, ich habe es so kennengelernt, ist es halt erbracht, dann kommt sie nach Hause und dann ist sie gar nicht. Absolut, so, ist mir alles egal. Mach mal. Hast du das noch nicht fertig? Guck mal, da ist noch. Nee. Das kann ich mir.
Doch, das gehört auch zum menschlichen Spektrum zu leben.
Ja.
Schon immer. Faulheit ist keine Erfindung der Neuzeit. Halte ich für ein Gerücht. Also, überall noch. Ja, dann. Ja. Na klar. Mit Salz, mit Asche. Aber üblicherweise mit ein Stückchen.
Asche?
Ja. Holzasche. Keine Brikettasche, Holzasche.
Ja, aber
machst du weiß. Das ist ein Bleichmittel. Milch macht Zähne nicht sauber. Ja, also das Kalzium. Aber so diese gesäuerten Sachen, das macht man natürlich dem und sauber. Das Übliche war im Sommer Essig zu trinken, also nicht ja Weinessig, also nicht ja den Spritessig, sondern ein vergorener, dünner Wein. Das löscht den Durst und das macht einen frischen Mundgeruch. Kann man sich ungefähr vorstellen wie heutzutage so Holundersirup oder so. Das hat ja dieses Prickeln. Also gerade, es wird sehr viel von Körperpflege geredet in der Bibel. Duftstoffe. Man hat das üblicherweise und regelmäßig benutzt. War noch kein Hugo Boss, aber Zeug, was mindestens genauso gut gerochen hat. Ich denke, wenn hier steht etwas Anstößiges, dann ist das wirklich offen gelassen. Das, was jemand nicht aushalten kann. ich höre immer wieder, dass einer der größten Hindernisse in einer Beziehung der Geruch ist. Und ich glaube das auch. Also das habe ich schon in meiner Kindheit gehört. Meine Großmutter hat erzählt, also, dass mein Großvater so penibel war, der hat sie oft abends nochmal extra waschen geschickt. Wenn der später kam und meine Oma, die hat, das war bei uns also ja, also eigentlich peinlich, man hat sich wirklich jeden Abend ganz Körper gewaschen. Und so. Und mein Großvater war so peinlich, dass er die Oma, wenn die da schon eine Stunde geschlafen hat, vielleicht eingenickt war und ein bisschen nach Schweißrochhausen nochmal losgeschickt. Und von daher war das eine Sache, über die wurde gesprochen, also dass man wirklich sich ordentlich pflegt. Und das ist so, ich merke das ja hier durch die Arbeit öfter, Leute, die sich ja, also die jahrelang richtig verkommen sind. Und es gehört eindeutig auch eine wirklich peinliche Intimpflege dazu, zu einem ordentlichen, vernünftigen Leben. Also denk nicht, dass du mal deinen Partner damit begeistern kannst, als Mann, dass du dir niemals deinen Schniedel ordentlich wäscht oder so. Also das ist... Und umgedreht. Also das sind Sachen, das muss sowas von selbstverständlich sein, dass man sich wirklich pflegt und sauber hält. Wenn das nicht der Fall ist, also dann bleib lieber zu Hause und stink für dich alleine. Also wenn einer vor sich hin müffelt, ja gut, da gibt es wahrscheinlich einen Pflegedienst, aber mute das nie deinen Partner zu. Ich weiß, dass dort auch familiäre Prägungen sehr stark sind. Und ich staune, in wie vielen Familien das so vernachlässigt wird. Zähneputzen, naja, wenn man mal darauf hingewiesen wird. Also es gibt nichts Ekligeres als ein verrottetes Gebiss, wirklich. Also es ist abartiger Gestank. Übrigens der einzige Geruch, den man selber nicht wahrnehmen kann. Kein Mensch kann seinen eigenen Mundgeruch riechen. Warum, weiß ich nicht. Weil Mund und Rachenraum damit also miteinander verbunden sind und weil man sich von daher naturgemäß daran gewöhnt hat, oder? Wenn die anderen umfallen, ja. Wenn man schon einen komischen Geschmack im Mund hat, dann wird es höchste Zeit. Und das sind Leute, die rauchen natürlich nochmal zusätzlich gefährdet. Oder? Deswegen, wenn wir jetzt Raucher heiraten, geht es ja vielleicht noch, dann ist es schon so abgestumpft, dass man das wenigstens nicht merkt. Aber das sind Sachen, die sind wirklich wichtig. Also entweder hat das jemand im Laufe seiner Kindheit gelernt oder du kannst es vergessen. Also da müsste jemand das gelernt haben und bewusst beiseite gelegt haben, um es nochmal zu machen. Aber bei wem das versäumt ist, das wird ein ewiger Kampf werden. Sonst, also das, ich kann es dringend, wirklich dringend, solche einfachen Dinge, dringend empfehlen, sich auf niemanden einzulassen, den man nicht herzlich gerne riechen kann, auch wenn da mal gerade nicht frisch aus der Dusche steigt. Es geht ja auch so, dass man zum Beispiel heißt das ja. Warte mal, es gibt hier drei, ne?
Ich wollte mal ein Beispiel nennen. Ich war ja mal verlobt und ich habe auch einen Raucher nicht geheiratet, aber es war eine Qual, die ganze Zeit, was musste ich dem zum Waschen und zum Zähneputzen schicken, und heute weiß ich, er ist noch verkommener als früher.
Also daran geht man kaputt.
Da kann den Mund nicht mehr aufmachen,
ja.
Dann sieht man schon uns.
Echt, daran gehen Beziehungen kaputt, an solchen einfachen Sachen.
Also da habe ich nur gelitten.
Ja.
Was machst du da? Ich bin immer ein Mensch, der sehr leicht schwitzt und so. Also wenn ich ein bisschen arbeite, eine Stunde oder so, dann bin ich durchgeschwitzt und habe dann auch sehr männlichen Körper genug, sag ich jetzt einfach dazu.
Also ich sag mal, hör mal, Christian. Ein männlicher Körpergeruch ist nicht abstoßend. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau kann sich selber nicht riechen und ich mag ihren Schweißgeruch. Sie würde sich das immer ständig unterwaschen und ich bitte manches jetzt mal, dass sie das nicht so peinlichst entfernt. Also gerade Achselschweiß ist ja der eigentliche Sinn von Achselschweiß ist, sind Lockstoffe übrigens. Deswegen ist es. Also das. Bitte? Ja, wenn man eine Frau kennenlernt, dann läuft man am besten hier so über den Markt oder so. Und die sich umdreht. Also ohne Quatsch jetzt, da gibt es Untersuchungen, wirklich weltweite Untersuchungen, das ist die sicherste Sache, die man inzwischen weiß, dass das eine der stärksten Bindungen ist, der Geruch, der Körpergeruch.
Also wenn ich jetzt vielleicht jemanden kennenlerne und diese Nähe angeht, sagt es überhaupt.
Ja, natürlich. Also,
wenn der sagt, nee, also ich weiß, wenn du was da alles.
Also so offen wird das meistens nicht gesagt. Also da muss man schon genau, da muss man genau hinhören. Aber also das, ich sage mal, wenn man kann es auch manchmal am Parfüm merken. Ich habe die Parfümsorten, die meine Frau wählt und die sie mag, die mag ich auch. Und es gibt solche abartigen Gerüche, die sich manche untermachen, hey, da fliehe ich. Also ich wundere mich, dass das jemand anders riechen kann, aber die können das riechen. Ich, nee.
Das kann nur ein Spektrum sein, dass man dann gut riecht.
Natürlich, das ist nicht eine einzige Sorte oder sowas. Also das hat sehr viel mit Individualität zu tun und mit Zusammenpassen und sowas. Also es gibt bestimmte genetische Raster, die passen zusammen und manche passen nicht. Und da sollte man drauf achten. Aber wir sprechen eben von verschiedenen Dingen. Einmal von diesem rein schöpfungsgemäß angelegten und zum anderen von einer wirklich ordentlichen Pflege. Und wer das vernachlässigt, gut, der sollte auch nicht im Partner damit quälen, dass er sich seine Füße nur sehr sparsam wäscht oder sowas. Also es gibt Leute, die haben einen Mundgully, echt, da hast du schon zu tun, mit denen ein Gespräch zu führen. Ich frage mich immer, wie kann das dessen Frau aushalten oder wann haben die sich das letzte Mal geküsst? Also wenn schon jemand so eine Standarte hat, so, ja. Oder man fährt mit jemand und hat die Heizung an und du musst die Sensor aufmachen, weil du merkst, da kommt so ein Qualm aus den Socken. Ich kenne das selber. Ich hatte einige Jahre sehr, sehr starken Schweißfuß. Ich habe wirklich alles getan, um da von loszukommen. Das erste ist, man wechselt seine Unterwäsche inklusive der Strümpfe täglich. Nee, nicht nur bei Schweißfüßen, sondern generell. Also, das ist so. Unterwäsche und Strümpfe werden grundsätzlich jeden Tag gewechselt. Logisch eigentlich, ja. Es gibt Leute, die tragen das eine Woche und es gibt welche, die tragen das, bis es auseinanderfällt. Ja. Und dann gibt es Medikamente. Also es gibt medizinische Hilfen bei so einer extremen Schweißabsonderung, hydrofugal, diese ganzen Pflegesätze. Und ich habe eine spezielle Salbe einmal genommen, das hat mir mein Großvater direkt aus dem Westen besorgt. Ich konnte das nicht glauben, aber das hat wirklich funktioniert. Ich habe einmal meine Füße damit eingecremt und ich war den Schweißfuß los. Interessanterweise, es ist ja auch eine bestimmte Form der Transpiration, also wo körperliche Stoffwechselprozesse natürlicherweise ablaufen. Also Schweißfuß ist keine Krankheit. Aber das kann in diese Richtung gehen. Und ich habe interessanterweise durch diesen sofortigen Stopp dann etwa 2 Jahre lang Ekzeme in den Kniekehlen gehabt. Also der Körper hat das noch auf eine bestimmte Weise weiter abgesondert. Das hat uns noch nicht mehr gerochen, aber war schmerzhaft. Mir war es die Sache wert. Was mir auffällt, ist, dass Leute unter Umständen so sehr abstumpfen, dass ihnen das überhaupt nichts ausmacht und dass sie anderen das zumuten. Und ich sage mal, in der Partnerschaft ist das ein Scheidungsgrund. Also nicht, wenn das mal passiert, ja. Aber wenn das permanent vorkommt, das ist im Menschen nicht immer zuzumuten. Wenn das aber vorkommt, dass man sich dann trennt und der Getrennte findet jemand anders, dann ist der Erste praktisch aus dem Schneider, dann ist der Erste auch wieder frei. Wenn der Andere dann aber wieder entlassen wird, der Erste hat vielleicht gewartet und hat niemanden gefunden, dann kann er denjenigen nicht wieder zurücknehmen. Also, weil jemand anderes dazwischen war. Ich sag mal, als Kind und wahrscheinlich auch noch als Jugendlicher hat man dafür ein ganz starkes Gefühl. Also richtig, ich kann mich noch genau erinnern, dass ich als Jugendlicher es überaus eklig fand, mir vorzustellen, mit irgendein Mädchen mal zusammenzukommen, was einen anderen Freund gehabt hat. Also richtigen, tiefen, inneren Ekel. Auf eine geheimnisvolle Weise schwächt sich das später ab. Also wenn man erwachsen wird, ist das nicht mehr so gegenwärtig. Aber jeder, behaupte ich mal, hat diese Altersphase durch, wo er sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und wo das der ultimative Grund zu einer Trennung ist, sich vorzustellen, dass der andere einen anderen Geschlechtspartner hat. Und das gilt ein Leben lang.
Ja? Das ist ja auch deshalb beschissen, weil der macht einen bestimmten Vergleich, also
ja, nicht bestimmt, ja, das schon, das einerseits, aber also doch, ich denke, das spielt schon eine Rolle.
Ja, weil, ja, also die hat viel bessere Muskeln als du und wissen nicht.
Nee, aber das merkt sich in Stresssituationen. Das merkt man ja auch glauben. Das auch, man erzählt auch darüber. Also, ja, und das. Ich habe das mal so erlebt und so erlebt. Und was ist denn, das macht man eigentlich immer. Hm. Ich habe es auch gemacht. Meine damaligen Partner haben es auch gemacht. Und,
das ist übel.
Das ist ganz schlimm, ja. Du hast gesagt, der Mann ist dann, also der erste Mann ist dann frei.
Es gibt bei der Scheidung zwei Möglichkeiten. Entweder Versöhnung oder alleine bleiben. Wenn der andere aber weder zur Versöhnung bereit ist, noch alleine bleibt, sondern sich einen Partner sucht, dann ist derjenige frei, denn dann kriegt man den nicht mehr zurück.
Ach so, dann ist
er keine Freiheit. Es ist wahrscheinlich nicht klug, aber es ist zumindest möglich. Warum das nicht klug ist, kann ich auch nämlich an diesem Beispiel erzählen. Wenn erstmal jemand sich scheiden lassen muss, in Anführungsstrichen, wegen eines bestimmten Makels, den ein anderer hat, dann spricht das für zwei Dinge. Eine grundsätzlich niedere Toleranz oder eine schlechte Einschätzung von Personen oder eine schlechte Beobachtungsgabe oder was auch immer. Also für bestimmte kommunikative Defizite. Entweder, wenn ich sorgfältig auf einer Partnersuche bin, dann weiß ich entweder von vornherein, wenn ich heirate, dann muss ich den anderen mit allen Ecken und Kanten ertragen. Und ich setze mir eben abends meinetwegen eine Nasenklemme auf, das mich nicht stört, wenn der andere sich nicht wäscht. Oder prüfe so sorgfältig, dass ich sage, gut, nee, ich stelle auf die 200. peinliche Befragung noch, auf die Gefahr hin, dass der Partner sagt, du kannst mich mal, was willst du noch alles von mir wissen? Wer das alles nicht tut und einfach so drauf los heiratet, der macht es beim zweiten Mal nämlich nicht anders. Das ist der Grund, warum so viele Frauen, die mit Alkoholikern es nicht ausgehalten haben, im zweiten Anlauf einen Alkoholiker heiraten. Nicht, weil der erste nicht gereicht hat, sondern weil irgendwas fehlt ihnen. Also irgendein Sensor ist da abgebrochen. Und deswegen ist es nicht klug, wenn jemand geschieden ist, dass er, wenn er jemand aus solchen Gründen, wenn er aus Herzenshörigkeitsgründen geschieden ist, wieder heiratet. Da ist die Wahrscheinlichkeit enorm, dass er wieder sogar dasselbe sich anangelt.
Ich habe noch eine Frage. Wenn ich jetzt, zum Beispiel, ich bin das Feiertag, habe ich einen schweren richtig extrem natürlich geistig behindert oder so, dass ich gar nicht mal meiner Frau dienen kann, also
ja.
Die auch sicher sein kann, kein Dachbild mehr verhindern, also ich
nee. Natürlich nicht.
Wenn ich nur noch im Bett liege und gefüttert werden muss und
bis der Tod euch scheidet.
Echt?
Ja, natürlich. Also ich sage das mal so, meine Frau war ja vor 2 Jahren ungefähr in so einem Stadion.
Das ist schon so, dass die 5 Jahre läuft.
Sie war in so einem Stadium. Die musste gefüttert werden. Da ging nichts mehr alleine. Ich hoffe, dass sich das nicht makaber anhört, aber das war die schönste Zeit unserer Ehe. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich sie liebe und wie ungebremst ich das ihr rüberbringen konnte. Häufig lässt das der Partner gar nicht zu oder wir selber lassen das auch nicht zu, dass ein anderer uns so umfassend versorgt. Wenn ich jemanden liebe, dann fließt das über. Dann kostet mich das nicht Kraft, sondern gibt mir das Kraft.
Das ist auch ein ganz Bedürfnis oder den anderen.
Ja. Also ich sage mal nicht, dass einen das nicht auch manchmal nerven würde, aber ich glaube nicht, dass es hier in Mitteleuropa die Regel ist, weil wir haben existenziell nicht so um unser Leben zu kämpfen oder sowas. Ja. Wir sind dann versorgt, man kann auf andere Hilfen zurückgreifen und so. Anders für einen anderen Sachverhalt halte ich das, wenn sich ein Mensch seelisch oder wesensmäßig verändert. Also es gibt bestimmte hirnorganische Erkrankungen, wo der Mensch ein anderer wird, bösartig oder so. Das halte ich für denkbar, dass man sich dann distanziert. Aber da muss man das eben abwarten, bis derjenige tot ist.
Aber wenn es passiert und ich dann schon 5 Jahre liege und ich kann meinen Partner auch zum Beispiel auf das sexuelle Gefühl nicht mehr erfüllen, also weil ich einfach nicht mehr dazu geistig in der Lage bin oder so, ist es doch, dann würde ich mir eigentlich schon wollen, dass mein Partner ein Stück irgendwo wieder.
Das sagt sich jetzt so schön am Bordtisch. Also das ist, was ich dann will, das würde ich heute noch nicht drauf wetten.
Aber wenn der Partner, die Partnerin, macht er sowas auch gewöhnt, ja. Weil wenn er nicht geschickt wäre, dann würde er vielleicht machen, wenn er halt noch mehr hat oder so. Aber wenn er ihn nicht, dann macht er
das. Das ist die Antwort einer Frau, echt. Das ist wirklich so. Ja, in guten und in schlechten Zeiten zu bleiben. Also ich sage mal, eine der widerwärtigen Dinge, die ich erlebt habe, ist ein christlicher Leiter, dessen Frau sehr jung an sowas wie Kreuzfeld-Jakobs erkrankt. Also diese, ich will nicht sagen Rinder waren, aber so ähnlich. Sehr schnell, also sehr rabiat ist sie verfallen. Sie ist dann, also innerhalb vielleicht von 2 Jahren, ist sie von einem lebendigen Menschen von Mitte 30 zu einem Wrack geworden geistig. Dann hat er sie, die hatten 2 mittelgroße Kinder, so um 15 herum. Dann hat er sie ins Pflegeheim entsorgt und hat sich die nächste genommen. Ich fand es grollig, aber ich kann es nicht anders sagen. Das ist also schrecklich.
dann auch so, also jetzt nicht mehr auf der Ehe-Ebene, sondern Großeltern oder auch welche Menschen, die eine Pflegegutes getan haben, wenn die dann in diese Pflegebedürftigkeit alle kommen, das würde ich auch gerne.
Ja, natürlich. Ich meine, wie gerne man das tut, das wird sich auch von Mensch zu Mensch unterscheiden. Und auch da gibt es solche Marotten. Ein Beispiel. Wir hatten in dem Haus meiner Großeltern einen Uronkel oder so, also über ganz viele Ecken. Die hat meinen Großeltern das Haus verkauft oder vermacht gegen so Leibrente. Das heißt also, der konnte bis zu seinem Tod da bleiben. War ein lieber Kerl, war gerne bei dem, aber ein starker Raucher, die ganze Bude war verknöstert. Und irgendwann, so weit hoch in den 70ern, bekam der Prostatakrebs. Also hatte richtig Mühe, sein Wasser da loszuwerden. Und er hat grundsätzlich einen Ausguss gepinkelt. Das Klo war 10 Meter weiter oder nicht mal ganz 10 Meter. Aber der musste immer in das Waschbecken pissen. Das war gräulich. Also da kommt irgendwann ein Punkt, da mag man nicht mehr. Ich meine, ich war zu klein, um da mir da großen Platte drüber zu machen. Aber ich weiß, dass es meine Großmutter und meine Mutter sehr gestört hat. Der hat es aber auch nicht anders gemacht. Das war so und das war so. Also das, da hat er so ein Stück seine Macht dann ausgeübt. Das macht sehr großen Unterschied, wie jemand ist im Alter. Es gibt dankbare Leute, die versuchen, selbst eine Pflege zu erleichtern, wo sie nur können. Und es gibt so undankbare Leute, da ist es sehr, sehr schwierig. Und natürlich gibt es das auch in der Ehe. Also es gibt Leute, natürlich gibt Ehepaare, da ist es eine Freude, die miteinander alt werden zu sehen. Und es gibt welche, wo man sagt, wie kann das der oder wie kann das die nur mit ihm aushalten? Das kann man schwer übertragen, aber da sind wir jeder persönlich auch in der Verantwortung, aus unserem Leben das Beste zu machen, und zwar eben auch für den anderen. Wir leben ja nicht nur für uns selber.
Ich habe das Beispiel selber auch in unserer Familie erlebt, dass mein Opa, also der Vater von meinem Papa, nach diesen tragischen Schlaganfällen, der war ein völlig anderer Mensch, war wirklich wie ein Tyrann, als wir ihn bei uns hatten, hat alles verdreht, also meine Erwartung hat sie kommuniziert oder was. Also jedes Wort verdreht, wie wir es gemeint haben, wir haben es gut gemeint, er hat es immer schlecht, also es war nicht auszuhalten und undankbar wirklich. Es war eine ganz harte Zeit für uns alle. Und man war echt, man hatte Mühe am Grab wirklich, da man war eigentlich froh, dass er weg war in Wirklichkeit.
Das gibt es. Es gibt wirklich so, dass Leute schwer aushalten sind und dass man froh ist, wenn man so los ist.
Aber das ist ja auch so, am Schlaganfall entweder werden die Menschen so in diese negative Schmiede so getan oder werden total lieb. Also das ist so, das stellt sich auch
vor. Wir hatten ja vor Jahren hier einen Mann, der war ganz knurrig. Bis zu der Nacht, wo er einen Schlaganfall hatte. Der konnte zwar danach nicht mehr richtig reden, aber ich sag mal, da hat der Schlag die ganze Bosheit getroffen. Da kam ein ganz normaler, netter, älterer Mann zum Vorschein. Das war schon erstaunlich. Also es gibt so Dinge. Hat sich im Laufe der Jahre wieder aufgebaut, sodass wir gesagt haben, jetzt wird es langsam Zeit für den Nächsten. Noch eine Sache, wenn wir hier bei diesem Text sind. Die nächsten Verse sagen, wenn ein Mann erst kurz verheiratet ist, soll er nicht mit dem Heer zusammen ausziehen und es soll ihm keinerlei Verpflichtung auferlegt werden. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus. Und seine Frau, die er genommen hat, erfreuen. Steht das da?
Steht es ein bisschen anders, dass er fröhlich sein Zeitalter.
Wörtlich heißt es so, ich weiß, dass manche das am liebsten lesen würde, dass er sich an seiner Frau erfreut.
So steht es bei mir.
Echt?
Es steht hier, der Schlachter und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat.
Kannst die Übersetzung wegschmeißen, weil die richtig sinnentstellend ist.
Ja. Nicht, ich habe das aber,
ja.
Also ich habe gemerkt, dass die Schlachterbibel der Übersetzung am nahesten ist, wo ich habe eine jüdische Übersetzung zu Hause. Ich habe festgestellt, dass die Schlachterbibel den...
Manches Mal. Aber wörtlich heißt es, dass er seine Frau erfreuen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Unterschied. Er soll seine Frau erfreuen. Das ist der Sinn. Und das ist ganz was anderes. Nicht für ihn ist die Heirat, sondern für seine Frau. Er wird nicht geschont, damit er was vom Leben hat, sondern damit sie was vom Leben hat. Und das ist erstaunlich. Wieder etwas von dieser Menschen- und Frauenfreundlichkeit Gottes. Dass er seine Frau erfreue. So heißt es wirklich. Nicht sich an, sondern dass er seine Frau erfreue. Deswegen stimmt das, dieses Wort, was sagt, wenn du glücklich werden willst, heirate nicht, sondern wenn du glücklich machen willst. Ehe ist nicht dazu da, dass es mir gut geht, sondern dass es meinem Partner gut geht. Und deswegen geht Ehe immer über das Alleinebleiben insofern hinaus, dass, oder erst dann bin ich beziehungsfähig, wenn ich mit mir selber alleine so gut zurechtkomme, so übermäßig gut, dass auch für den anderen noch was übrig bleibt. Denn das heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nicht anstelle deiner selbst. Und du sollst nicht warten, dass dein Nächster dich liebt, weil du das nicht hinkriegst. Sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich muss mit mir selber so freundlich, respektvoll, angenehm, positiv umgehen, ich muss mit mir selber so positiv umgehen, dass dann noch was übrig bleibt, auch für die anderen. Also für meinen Partner. Und nicht umgedreht, ich muss so ein Defizit, so ein Bedürfnis, so eine Sehnsucht haben, dass ich endlich jemanden abkriege. Das ist echt die ultimative Katastrophe. Also zwei Löcher auf jedem zusammen, noch kein Haufen. Ja, wenn zwei Menschen deswegen zusammenkommen, weil sie hoffen, der andere erfüllt ihre Bedürfnisse, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass das eine Katastrophe wird? Natürlich, für beide. Erst wenn beide Persönlichkeiten sind, die gereift sind, die im Überfluss leben, dann dürfen sie es wagen, auch noch einen anderen glücklich machen zu wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nee, brauche ich nicht probieren. Und noch ein letzter Punkt in dem Zusammenhang. Und dazu gehe ich nochmal ins Kapitel 23. Vers 13 bis 15. Du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dahin kannst du für deine Notdurft hinausgehen. Und du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben, und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzt, so sollst du ein Loch damit graben und deine Ausscheidung wieder zudecken. Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu retten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Und das Anstößige heißt wirklich die Blöße einer Sache, damit er nicht die Blöße einer Sache unter dir sieht. Ihr erinnert euch, das Wort Blöße haben wir vorgestern erklärt, das bezeichnet einmal die Schamgegend und die Geschlechtsteile. Und das bezeichnet alles, was
Schwachstelle.
Bitte?
Als Schwachstelle.
Ja, was eben womit man jemand anderes oder eine Sache treffen kann oder eine Schwachstelle. Das ist das beste Wort. Die Schwachstelle eines Menschen oder einer Sache. Was hat diese Stelle mit Sexualität zu tun? Kapitel 23, 13 bis 15. Ist das schwer. Ich hoffe, dass es nur aus Unverdorbenheit so schwer ist. Was hat dieser Abschnitt mit Sexualität zu tun? Es ergibt sich daraus eine hundertprozentig logische Ableitung. Ich sage das so, wenn selbst ein Scheißhaufen Gott ein Gräuel ist, da braucht man nicht drüber lachen. Also, dass das jüdische Volk damit angefangen hat, nicht einfach auf den Boden zu kacken, sondern das ordentlich einzubuddeln, ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit überhaupt. Du kannst hinkommen, wo du willst. Von der russischen Grenze anfängt das an, dass man einfach auf den Haufen scheißt. Also fürchterlich. Wenn du über die russische Grenze fährst, von Polen aus oder von der Ukraine aus, dann findest du irgendwo so einen Blechkasten hingestellt, nicht etwa ein Dixi-Klo, ohne Boden, irgendwo an den Rand, wo ein bisschen ein Loch ist, und dann hat da jeder reingeflabbert, was ihm aus dem Arsch fiel. Also fürchterlich. Das ganze Ding hat keine Tür. Du stehst da vor diesen, wenn du da unbedingt da was abkürzen willst, vor der versammelten Mannschaft. Das ist hochgespritzt bis zu den Knie, als es ist. Übelst. Und das 4000 Jahre nach dieser Zeit.
Ist das nur, sag ich mal, bei Tankstellen oder ist das irgendwie im Haushalt?
Die Haushalte, die haben ein Loch irgendwo im Fußboden. Also, was ich sagen will, es gehört zu den Abartigkeiten menschlichen Seins, dass es eben gesagt werden muss, dass wenn man irgendwo hinkackt, man den Nächsten da nicht drin herumtrampeln lässt. Sondern dass das bedeckt gehört. So schlimm wie die Hunde, aber schlimmer als die Katzen, die buddeln das wenigstens ein. Also wir sind an der Stelle schon bevorzugte Leute, gerade was Hygiene betrifft. Wir haben es auch besser als die Sibirier. Kennt ihr das, die sibirische Toilette? Ein langer und ein kurzer Stock. Ein langer Stock, um ihn in den Schnee zu stecken, um sich dran festzuhalten, den kurzen, um die Wölfe abzuwehren. anders besser. Aber, diese Hygieneregel wird ja damit begründet, dass Gott mit im Lager wohnt und dass er nichts Anstößiges finden will. Jetzt nochmal meine letzte Frage. Was schließen wir daraus über Sexualität oder von Sexualität?
Doch, die muss ordentlich. Wenn ich mich rein, wenn ich rein, also
nicht. Richtig. Es verbietet sich Analsex, um das Gott zu sagen. Was heißt das? Anal ist das Poloch. Nee, das falsche Loch zu nehmen. Was? Nee, das ist gut so. Also, Fakt ist, ich weiß, dass das heute propagiert wird, aber aus solchen Dingen wird das absolut logisch, dass das, also ich sag mal, wenn schon auf dem Boden gekackt einfach nicht geht, wie viel weniger geht, wenn man dann den Darm mit dem Vorderteil verwechselt?
Also da kommt ja auch so raus, wie ordentlich eigentlich Gott ist. Also er will, dass er alle irgendwie überall irgendwas liegen bleibt, was er nicht hingehört. Sondern alles seine Ordnung hat.
Richtig, das hat mit Ordnung zu tun, aber das hat wirklich mehr mit Heiligkeit zu tun, mit Reinheit. Das ist nicht eine Frage der Ordnung, sondern das ist eine Frage der, eben wiederum des Respekts. Das, es wird uns ja dazu im Neuen Testament gesagt, dass der Körper eben verschiedene Glieder hat und die weniger ehrbaren bedecken oder umgeben wir mit umso mehr Ehre. Deswegen rennt keiner nackig rum. Eben um nicht seinen nackigen Hintern da in der Gegend rumzurecken. Genau der wird nämlich bedeckt, möglichst mit einem schönen Spitzenhöschen oder was auch immer, oder Boxershorts oder sowas. Ja. Und das ist richtig so. Also man sollte sich nicht irgendwelches Zeug ranschlumpen. Das ist nicht angemessen. Wirklich gerade das weniger Ehrbare sollte mit besonderer Ehre umgeben werden.
Also eben das FKK nicht so gut, oder was?
Daraus würde ich nicht das FKK ableiten, sondern daraus würde ich erstmal ableiten, dass nicht nur ordentliche Unterwäsche, sondern dass das, was man normalerweise niemandem nackig zeigt, besonders schick eingepackt werden darf. Und sollte. Eben. Das wird mit besonderer Ehre umgeben. Warum? Weil es um den ganzen Mensch geht. Und echt, also muss man uns nichts vormachen, eine ganze Frau wird abgewertet, wenn die irgend solche schlumpigen Sachen an sich rumschleppt. Und eine ganze Frau wird aufgewertet, wenn sie schnuckelig angezogen ist.
Ja, wie
und beim Mann genauso. Wie was?
Wie bei den Freundes. Von mir zum Beispiel mit einer Spielklasse, mit einer
Mit was?
In der Jogginghose, warum nicht?
Ja.
Ja, Scheiße.
Genau. Sie gehört zu den am schlechtest gekleideten Frauen des letzten Jahres. Warum? Weil sie sich hat eine Glatze schneiden lassen. Mit Recht. Also, versteht ihr, dass solche Dinge und heute abartige Fragen. Wo verbietet Gott Analsex? Ja, dann gibt es welche, die meinen, sie sind ganz klug und blättern durch die Bibel und sagen, aha, steht nirgends was von Analsex, dann wird es wahrscheinlich erlaubt sein.
Aber ja, früher hat man ja gar nicht solche Begriffe genommen.
Nee.
Deswegen hat Gott das ja so beschrieben.
Richtig. Und es ist klar, aber es ist klar. Es ist wirklich benannt. Ja, es ist So, man muss nicht so grübeln und sagen, darf ich oder darf ich nicht? Ja? Es steht klar. Oder? Ist das nicht klar genug?
Nein, jetzt so hätte ich das jetzt auch nicht rausgelesen, um ehrlich zu sein, dass hier sich in diesem Vers irgendein sexuelles Verbot
Nee, das wird nicht ausdrücklich als sexuelles Gebot bezeichnet, weil du das gar nicht dann brauchst, sondern du weißt, wenn du darauf achtest, weißt du, aha, wenn, ich sage immer, wenn schon das Hinkacken zu viel ist, dann muss ich dann nicht noch da drin rumstochern. Ja, also.
Ja, das ist, ja.
Versteht denn, dass diese offene Art, in Gottes Wort oder auf Gottes Wort zu achten, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir rangehen, wie es so ein altes Lied heißt, Antwort auf alle Fragen gibt uns sein Wort. Ausweg aus allen Fragen zeigt uns sein Wort. Das ist wirklich so. Das Wort Gottes ist in der Lage, uns weise zu machen in allen Dingen, ohne dass wir da was bei den Haaren herbeiziehen müssen. Unseren Verstand, den dürfen wir dabei einsetzen. Seinen Geist, den brauchen wir dazu. Ein unerlöster Verstand findet das nur Torheit. Er sagt, was, das und jenes, keine Ahnung, was die eigentlich von mir wollen. Aber wer vom Geist Gottes gelehrt ist, der kennt den Willen, die Gedanken Gottes. Und natürlich gehört es dazu, dass man das gemeinsam, dass man sich da gemeinsam auf die Suche macht. Abwendet, genau das ist das. Dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Genau das. Das ist das Gefährliche. Nicht, dass man sich dreckig macht. Natürlich kann man sagen, ja, wir haben ja heute viel Hygiene und so Sachen und die hatten bloß damals keine Kondome und lauter so ein Quatsch, was man heute sagt. Das ist keine Frage der Körperhygiene, an dieser Stelle nicht. Sondern es ist eine Frage der Heiligkeit, der Gottesbeziehung. Und auf diese muss man achten. Und jedes Körperteil hat seine Bestimmung. So wie ich mir das Essen nicht in den Hintern schiebe. Wo kommt solche Praxis her? Ich glaube, es gibt nichts Abartiges, was ein Mensch, der von Gott getrennt ist, nicht oder wozu er nicht versucht werden könnte. Eben, wenn wir schon solche Dinge gestern hatten, Verkehr mit Tieren, oder Homosexualität, wie soll sie denn praktiziert werden unter Männern? Da rührt es eigentlich her.
Homosexuelle Selbstbefriedigung und noch irgendwas. Ich glaube, Hochzeit eine Sünde ist.
Ja. Das sind Dinge, die sind eigentlich klar. Naja. Was ist eigentlich? Wenn Menschen nicht Gott ernst nehmen und wenn andererseits auch offensiv dafür geworben wird, für solche Sachen. Oder wenn gar gesagt wird, naja, was, das hast du noch nicht ausprobiert, na, da fehlt ja dies und jene wichtige Erfahrung, ja, dann denkt man sich, bin ich vielleicht nicht ganz normal. Ja. Man kommt gar nicht mehr auf den Gedanken, dass man der letzte Normale unter lauter Unnormalen sein könnte.
Ich kann da ein Beispiel nennen. Ich habe mich auch mit einer Freundin unterhalten und die hat mir solche Sachen erzählt und ich habe ihr das selber erzählt und wir haben eben festgestellt, dass wir wirklich lange bei uns gedacht haben, wir sind nicht normal, wir gehören sind abnormale Frauen, das ist normal, dass Frauen sowas mit sich machen und das ist arg schlimm, dass man da eigentlich gezogen wird. Und
ja.
Man fragt sich echt, man fühlt sich denn hinterwärtig, weil man überall hört, das ist normal.
Ja,
ja, das ist so auch unter Jugendlichen ganz doll verbreitet, die mit ihren also schon Sex haben, dass das schon gang und gäbe ist, solche Praktiken.
Und dabei also ich sag mal, dabei haben sie Sexualität überhaupt nicht kennengelernt, sondern es ist ein Anheizen der Gier, was noch nicht mal eine Befriedigung bringt. Das ist das eigentlich ganz Traurige daran. Also das bringt überhaupt nichts, außer Leere hinterher. Sexualität gottgemäß ist eine tiefe Erfüllung. Also es ist so eine innere Freude, das kann man schwer beschreiben. Während in solcher Gier oder Gier selber oder gegenseitig zu befriedigen, lässt den Menschen leer, hat einen Suchtcharakter, sucht nach Wiederholung, nach Steigerung, bringt auch nichts. Bringt keine Nähe, bringt keine Verbundenheit, bringt Scham und Schande und Einsamkeit. Und das ist die Sache nicht wert. Nächster Punkt, Kapitel 25. Vers 11. Wenn Männer miteinander raufen, ein Mann und sein Bruder, und die Frau des einen eilt herbei, um ihren Mann aus der Hand dessen, der ihn schlägt, zu retten, und streckt ihre Hand aus und greift an dessen Geschlechtsteile, dann sollst du ihr die Hand abhauen, du sollst nicht schonen oder dein Auge soll nicht fließen, sollst keine Träne drum vergießen. Die körperliche Unversehrtheit geht so weit, oder der Schutz der Körperlichkeit geht so weit, dass es in der Frau verboten ist, wenn ihr Mann, also sich prügelt und unterlegener ist, dass die Frau dann dem anderen zwischen die Beine fasst, um ihren Mann zu retten.
Aber das ist ja, also ich meine, es sind ja wieder...
Natürlich ist es ein gezielter Griff.
Wenn es um den Raucherei ist, wo man da irgendwas
reinkommt. Also, wenn jetzt...
Ich meine, gut, ich als Frau weiß nicht, ob ich mich da einlässt. Wenn ich da
bin, tja, wenn du deinen Mann liebst. Was? Das Reintreten erlaubt, hat hast du eben gefragt. Ich denke mal. Ja. Aus Versehen ist was anderes als danach zu greifen.
Geht auch so, ohne Streit, wenn jetzt eine Frau macht, nur zur Wehr, also zur Wehr.
Nee, ich glaube, das ist ein wichtiger Satz. Wenn das nämlich nicht reguliert ist.
Nee, denn wenn der Mann, also wenn die Frau an die Mann vorbeigeht und der Mann fasst die Frau im Hinter und die Frau. Ist das
genauso verboten.
Nee.
Das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Also es ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ob mich eine Frau anfasst oder ob ich da eine reingetreten kriege. Nee.
Na,
sie hat doch nicht geschrieben. Ich glaube, das hat vor allem deswegen nochmal eine regulierende Funktion, weil das eine Ausrede sein könnte. Also dazu halte ich mal Frauen für fähig. Einen Mann zu vergewaltigen nicht, aber einen Mann in den Schutz zu fassen, ja. Das ja. Also solche Dinge haben Frauen drauf. Aus Übermut, aus... Nee, weil das Anfassen nicht, ja. Also ich sag's mal ganz einfach. Eine Frau, die ich von mir wegschiebe, die schiebe ich ja auch nicht gerade so an der Brust weg. Das macht man genauso wenig. Weißt du, wenn mir eine Frau zu nahe kommt und ich will mit ihr nichts zu tun haben, dann fasse ich sie an den Schultern an und ich lege nicht die Hand auf die Brust. Vielleicht wird es dadurch etwas deutlicher. Das sagt, Gott ist besorgt darum, dass wir auch nicht in der Rage, also im Effekt, Opfer von Übergriffen werden. So möchte ich das mal bezeichnen. Gott ist darum besorgt, dass wir auch nicht im Affekt Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Und wenn das benannt ist, das hat ja eine Funktion, ihr Lieben. Eine Sache, die nicht benannt ist, die kann ich machen oder lassen. Aber wenn etwas benannt ist, und das heißt, das darf ich nicht machen, dann hat das eine regulierende Funktion, gerade wenn ich im Affekt bin. Und das bedeutet, dass wir auch in der Ausnahmesituation Steuerungsverantwortung haben. Ja, so wie eine Frau nicht sagen kann, oh, ich habe mich ganz vergessen, ich musste dem an seinen Weichteilen von meinem Mann wegreißen. So kann ein Mann eben auch nicht sagen, ach, ich habe mich so vergessen. Versehentlich sind meine Hände auf der Brust einer Frau gelandet. Also das geht nicht. Weißt du, so viel Zeit muss sein. Ja, um sich das zu überlegen, wo ich meine Hände hin tue. Auch wenn ich aufgebracht bin. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, ja. Weil nämlich gerade Auseinandersetzungen innerhalb nur ihr auch. Genau, solche Sachen sind da. Also da wird der Anstand einfach vergessen und die Würde des Partners verletzt. Und das sind Dinge, die unglaublich tief gehen. Also wenn eine Frau...
Die Würde des Partners?
Ja, natürlich. Also stell dir mal vor, da kabbeln sich Mann und Frau, also die kommen in einen ernsthaften Streit. Die Frau fasst zu, der Mann begrabt seine Frau, was soll das? Also das ist...
ich dachte jetzt, du meinst Mann und Mann, kloppen nicht die Frau.
Nein.
Aber dann schämt sich der Partner eigentlich nicht, oder?
Wovor?
Na, das ist seine Frau und so, ja.
So wäre ja, natürlich.
So wäre ja.
Gut, damit sind wir bei diesem heiklen Thema fertig, oder? Horst, was hast du jetzt für eine witzige Vorstellung? Letztes Thema, das machen wir heute nicht mehr, das machen wir morgen, sage ich heute schon mal. Und das ist das letzte große Kapitel über sexuelle Verirrungen und ihre Folgen. Das lesen wir im 5. Mose Kapitel 27. Das kann man nochmal durchlesen. Das ist dieses Kapitel des Segens und Fluches. Und da sind einige fluchwürdige Verhaltensweisen aufgezeichnet und damit machen wir morgen weiter. Heute machen wir mal pünktlich Schluss.